Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, dass ihr mit mir heute Morgen meine erste Predigt erleben wollt. Ich schaue in erwartungsvolle Gesichter, das macht mir Mut. Ich weiß, dass auch am Livestream mancher sitzt und zuhört. Ich weiß nicht, wie eure Gesichter aussehen, aber herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank, Angelika, für die schönen Lieder, die du rausgesucht hast heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Texte noch so im Ohr habt, aber ich glaube, manches von dem, was wir gerade schon gesungen und gesagt haben, wird euch bei dem, was ihr jetzt gleich hören werdet, vielleicht noch mal so nachklingen. Schönen Dank. Also das war eine schöne Vorbereitung. Und es wird ein Gottesdienst der Geschichten. Angelika hat uns eine Geschichte vorgelesen heute Morgen zur Begrüßung und ich habe euch auch eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe Geschichten. Ich höre sie gerne und ich erzähle sie auch gerne. Und ich habe auch schon ganz viele Geschichten erzählt in vielen, vielen Kinderstunden. Und ich habe aus diesen biblischen Geschichten ganz viel gelernt. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch heute Morgen eine Geschichte. Und zwar will ich euch von Abraham erzählen, weil Abraham ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Ich lese diese Geschichten immer wieder gerne und ich habe die auch schon ganz oft gelesen und ich bewundere den Abraham, wie er mit Gott gelebt hat, wie er mit Gott unterwegs war und wie er auf Gott vertraut hat, wie er geglaubt hat. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Geschichte und an verschiedenen Stellen einfach mal innehalten und genauer hinschauen. Aber als erstes stelle ich euch den Abraham mal vor. Also seine Geschichte fängt damit an, dass er sich auf den Weg macht. Er hat eine konkrete Gottesbegegnung und daraufhin packt er seine Sachen und zieht los. Er hat sehr große Viehherden. Er hat viele, viele Knechte und Mägde und er hat einen sehr großen Hausstand und damit auch einen sehr großen Wohlstand. Er war verheiratet mit Sarah, die gleichzeitig auch seine Halbschwester war und er war Teil einer Großfamilie. Er hatte Brüder, Schwestern, Nichten, Neffen, nur eigene Kinder. Die hatte er nicht. Und das war ein großes Thema für Abraham. Die Geschichte von Abraham steht ganz weit vorne in der Bibel, gleich im ersten Buch Mose ab Kapitel 12. Könnt ihr das alles nachlesen, wenn ihr möchtet. Und Abraham gilt als der Stammvater Israels oder auch Erzvater, so nennt ihn das Alte Testament. Und auch im Christentum spielt Abraham von Anfang an eine wichtige Rolle. Da wird er nämlich zum Glaubensvater. Und zwar zum Glaubensvater für alle, die an Gott glauben. Nicht nur Israel, sondern alle Menschen, die an Gott glauben. Und dieser Begriff Glaubensvater sagt auch schon was über dieses herausragende Merkmal von Abraham. Das war nämlich sein Glaube. Abraham glaubte. Und das fasziniert mich. Und es fasziniert mich deswegen, weil Abrahams Glauben auf unglaubliche Zerreißproben gestellt wurde und doch nicht zerrissen ist. Und ich möchte euch in diese Predigt also mitnehmen, auf die Spuren Abrahams. Und dabei soll es drei wichtige Aspekte geben. Und jetzt habe ich euch eine Folie mitgebracht. Können wir schon gleich auf die zweite kommen? Genau, die drei Aspekte. Abrahams Glauben, was hat er eigentlich geglaubt? Zweitens, Glauben, wenn die Hoffnung stirbt. Und drittens, was kann ich, was können wir von Abraham lernen? Jetzt komme ich aber erstmal zu dem Predigttext, den ich euch mitgebracht habe. Und der steht nicht, wie ihr vielleicht jetzt vermutet, irgendwo bei Mose im Alten Testament, sondern er steht im Neuen Testament in einem Brief. Und zwar im sogenannten Hebräerbrief. Den hat ein unbekannter Briefschreiber verfasst und er wendet sich damit an Christen der ersten Generation, quasi an Christen 1.0. Und diese jungen Christen waren in ihrem jungen Glauben schon ganz schön erschüttert. Und deswegen hat der Briefschreiber ihnen Mut machen wollen. Der Brief ist also eine Ermutigung. Und einer der wichtigsten Mutmacher, der in diesem Brief erwähnt wird, ist eben Abraham. Und deswegen lesen wir ab Hebräer 11, Vers 8 bis 16. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Die nächste Folie. Abraham, was glaubte er eigentlich? Glauben ist in diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, ein Schlüsselwort. Habt ihr es noch im Ohr? Durch Glauben. Durch Glauben ist Abraham losgezogen. Durch Glauben hat er ein neues Leben angefangen. Durch Glauben hat er einen Sohn gezeugt. Durch Glauben, Glauben, was bedeutet das eigentlich? Was meint die Bibel, wenn sie von Glauben spricht? Ich frage mal ganz allgemein, was kann man denn so alles glauben? Also ich kannte mal einen alten Evangelisten, und wenn es da um Glauben ging, hat der immer gesagt, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine richtig gute Suppe ergeben. Und das glaube ich auch. Ein anderer Evangelist, der heißt Hans-Peter Reuer, der hat den Begriff vom Aspirin-Glauben geprägt. Und er sagt, wenn du morgens Kopfschmerzen hast und aufstehst mit Kopfschmerzen, hast du 2 Möglichkeiten. Erstens, du glaubst an Aspirin. Dann nimmst du eine von diesen kleinen weißen Tabletten und dein Tag wird ein anderer sein. Oder zweitens, du glaubst nicht und dann wird dein Tag wahrscheinlich nicht so gut. Und mir gefällt dieses Beispiel mit dem Aspirin-Glauben super. Und nicht nur, weil ich Krankenschwester bin. Aber weil ich Krankenschwester bin, verstehe ich halt ein bisschen was von Medikamenten. Und ich kann das Beispiel so gut nachvollziehen. Weil da kommen in meinem Kopf gleich so Diskussionen mir in Erinnerung mit unseren Patienten. Die gehen dann ungefähr so, ach Schwester, diese ganzen Tabletten, ich glaube nicht, dass das was bringt. Wenn aber dieser Patient einige Wochen später als Notfall in unsere Notaufnahme kommt, weil er nicht an seine Tabletten geglaubt hat, dann glauben wir für ihn an die Wirkung von Beta-Blocker, Blutverdünnern und Co. und retten so sein Leben. Behaltet dieses Beispiel mal im Hinterkopf. Jetzt kommen wir zum Alten Testament. Was meint das Alte Testament, wenn es über Glauben spricht? Das Wort, das dort mit Glauben übersetzt wird, heißt Aman. Das stammt oder ist verwandt mit unserem Amen, das wir an ein Gebet, am Ende eines Gebetes sagen. Und die Bedeutung dieses Aman ist, das soll gelten, so soll es sein. Es beschreibt eine Verlässlichkeit. Mit diesem Wort Aman wurde zum Beispiel ein zuverlässiger Zeuge beschrieben oder ein treuer und zuverlässiger Diener. Wenn das Alte Testament also von Abrahams Glauben berichtet, dann beschreibt es, dass Abraham Gott für zuverlässig hielt. Und das große Bibellexikon von Brockhaus erklärt es nochmal so: Wenn nun dieses Wort Aman für Glauben verwendet wird, meint es nicht etwa das Verlässliche des Menschen oder des Glaubens an sich. Es meint die Treue und Verlässlichkeit Gottes. Abraham ging also davon aus, dass Treue und Zuverlässigkeit dem Wesen Gottes entsprechen. Jetzt habe ich eine neue Folie für euch. Abraham hatte ein Gottesbild oder eine Gottesvorstellung, die Gott als treu, als zuverlässig und damit als vertrauenswürdig erachtete. Es geht hier also in erster Linie um die Eigenschaften Gottes und nicht um die Leistung oder die Anstrengung eines Menschen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Medikamenten. Entschuldigung. Nochmal zurück zu diesem Beispiel von Aspirin und Beta-Blockern. Diese Substanzen sind zuverlässig und sie wirken. Und sie wirken unabhängig davon, ob unser Patient das glaubt oder nicht. Und der Unterschied zwischen unseren ungläubigen Patienten und uns, dem tiefgläubigen medizinischen Personal, besteht darin, wir verlassen uns auf die Wirkung und wenden das Medikament an. Und genau das hat Abraham auch getan. Er hat sich verlassen auf einen treuen Gott. Und sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit Gottes hat ihn zum Handeln motiviert. Glaube hat eine Handlung zur Folge. Glaubst du an die Tablette? Dann nimmst du sie. Und Abraham hat geglaubt und hat gehandelt. Es gibt noch eine andere Sache, die ich in diesem Zusammenhang aber auch wichtig finde, weil Abrahams Überzeugung von Gottes Zuverlässigkeit oder sein Gottesbild von einem treuen Gott, das muss ja irgendwann und irgendwo mal angefangen haben. Es wird uns in der Bibel nicht berichtet, wie das zuging, wann das war, welche Erfahrungen Abraham mit Gott gemacht hat. Aber ich bin davon überzeugt, es gab eine Vorgeschichte zwischen Gott und Abraham. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich es also anfangen, dass ich so einen starken Glauben bekomme? Oder andersrum, wie kann ich einen Blick auf Gott gewinnen, der mich einfach vertrauen lässt, dass ich vertrauen kann? Ich komme nochmal zurück zu meinem Medikamentenbeispiel. Woher kommt der Glaube einer Krankenschwester an diese Medikamente, die sie täglich ihrem Patienten verabreicht? In meinem Fall gab es da zwei Aspekte. Das erste war eine gute Ausbildung. In meiner Ausbildung war Arzneimittellehre noch Hauptfach und ich musste diese ganzen Medikamente und ihre Wirkung und Nebenwirkung einfach gründlich lernen. Und zweitens habe ich in der Praxis gesehen, dass das, was ich in der Theorie gelernt habe, tatsächlich so ist. Und eine jahrelange Erfahrung hat mein Glauben an Beta-Blocker und Co. gestärkt. Und ich glaube, das kann man auch gut auf den Glauben an Gott übertragen. Irgendwann gibt es einen Anfang. Du erfährst etwas über Gott. Es interessiert dich. Du lernst mehr. Du siehst oder du beobachtest, wie andere mit Gott leben. Vielleicht machst du erste eigene Erfahrungen oder du hast eine Gebetserhörung oder du hast so eine innere Empfindung, die dir die Nähe Gottes, dich das plötzlich erahnen lässt oder du verstehst etwas von Gott, was dir vorher nicht so klar war. Also man kann sagen, du machst Glaubenserfahrungen, in denen du Gott besser kennenlernst. Und je sicherer du wirst in der Überzeugung, Gott ist treu und Gott ist zuverlässig, je mutiger wirst du, wenn es darum geht, in bestimmten Lebenssituationen zu handeln. Und Abraham hat sehr mutig gehandelt. Ich lese uns mal den Originaltext aus 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt. Wir erinnern uns. Großfamilie, reich, etabliert. Und das alles tauscht Abraham ein gegen Fremdling im fremden Land, nicht genau wissen, wohin man kommt, nicht genau wissen, wie man es antrifft, ob es reicht für eine neue Existenz. Gott verheißt ihm viel, Land, Nachkommen und Segen. Er sagt aber auch, geh, neue Wege, riskier was, trenn dich, löse dich und orientier dich neu. Wir halten also nochmal fest, Abraham hat mutig gehandelt und seine Handlungsgrundlage war, dass er ein Gottesbild hatte von einem vertrauenswürdigen und treuen Gott, auf den er sich verlassen konnte. Folie 7. Wenn ich einen Glauben wie Abraham entwickeln möchte, braucht es also einen Anfang mit Gott. Dann braucht es ein immer besseres Kennenlernen von Gott oder eben ein Wissen ansammeln über Gott und es braucht Erfahrungen mit diesem Gott. Und wenn ich schon eine Weile mit Gott unterwegs bin, wenn ich ein alter Hase bin in Sachen Glauben, aber trotzdem ein Entwicklungspotenzial für meinen Glauben spüre oder mir wünsche, dann kann ich mein Wissen über Gott immer wieder neu updaten, weil ich bin in einem lebenslangen Lernprozess. Ich kann meine Vorstellung von Gott immer noch mal neu an das biblische Zeugnis angleichen und mich fragen, ist meine Vorstellung von Gott wirklich so, wie es in der Bibel steht? Stichwort meine Bibel lesen. Und ich muss immer wieder Erfahrungen mit Gott sammeln. Dazu kann ich die Situation meines Alltags zu Situationen machen, in denen ich mich auf Gott verlasse und so mein Vertrauen in Gottes Treue übe und festige. Stichwort, mach aus Sorgen ein Gebet. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Glauben, wenn die Hoffnung stirbt. Abraham ist also losgezogen, auf Gottes Versprechen hin, rein ins Ungewisse und er kam auch gut an in diesem neuen Land und hatte dort auch bald ein gutes Auskommen. Aber es gab ja diesen wunden Punkt in Abrahams Leben, seine Kinderlosigkeit. Und das war in der Antike ein sehr existenzielles Problem und eine große Schande, vor allem für die Ehefrau. Aber auch der Segen Gottes über der ganzen Familie stand in Frage, wenn es keine Nachkommen gab. Aber Gott hat ja genau das versprochen, Land, Nachkommen und Segen. Jetzt gingen aber die Jahre ins Land und nichts geschah in Sachen Nachwuchs. Ich habe mich beim Lesen dieser Geschichte oft gefragt, was ist in Abraham so vorgegangen, in dieser langen Zeit des Wartens auf die Erfüllung dieses Versprechens. Aus unserer Perspektive wissen wir ja, es ist am Ende gut geworden, aber Abraham hat immerhin 25 Jahre gewartet. In unserem Predigttext, nächste Folie, gibt es eine interessante Formulierung. In Vers 12 steht da, deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels. Von einem Gestorbenen sind viele geboren worden? Was meint das? Ich denke, es meint zuerst mal die biologische Fortpflanzungsfähigkeit von Sarah. Die ist im Laufe der Jahre einfach erloschen, erstorben. Aber ich frage mich auch, ob da noch mehr abgestorben ist in diesen beiden alten Leutchens in diesen 25 Jahren. Sie hatten so viel Hoffnung, so viel Wünsche, so viel Perspektiven, Träume, Träume. mit diesem Nachkommen verbunden. Was ist da in ihren Herzen so alles gestorben? So Scheibchen für Scheibchen hat Abraham sich von diesem Gedanken, einen eigenen Sohn zu haben, verabschiedet und hat sich mit Alternativen angefreundet. Als erstes wollte er seinen Neffen zum Erben machen, dann seinen Knecht. Und dann hatte seine Frau die Idee mit der Magd. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Und auch wenn wir da vielleicht so unsere Fragen hätten, ethisch und moralisch, aber nach damaligem Recht war das völlig okay. Und es war Sarahs Idee. Aus welcher verzweifelten Motivation heraus sie diese Idee hatte, lässt sich nur erahnen. Aber am Ende hatte Abraham wirklich einen Sohn. Und Gott? Gott geht diese Wege erstmal mit. Er lässt diese ganzen Prozesse geschehen. Gott lässt das äußerliche Erlöschen aller menschlichen Möglichkeiten zu. Und er lässt auch das innere Sterben von eigenen Wünschen und von Vorstellungen, von Träumen und von Hoffnungen zu. Und er geht sogar diesen eigenwilligen Weg mit der Magd mit. Und er redet weiter mit Abraham und er wirbt weiter um Abrahams Vertrauen. Und dann am Ende handelt Gott. Ganz souverän, ganz überraschend. So wie es niemand erwartet hätte. Isaak wird geboren und die beiden Senioren werden Eltern. Einfach so. Aber als Gott sein Vorhaben ankündigt, Sarah sollte hochbetagt nochmal Mutter werden, einen Sohn gebären, da können die beiden erstmal nur lachen. Es war für sie einfach lächerlich. Für Sarah war es wohl eher ein bitteres Lachen, ein ungläubiges Lachen, so lesen wir das in der Bibel, in dem wahrscheinlich ihr ganzer Schmerz und die ganze Enttäuschung ihres Lebens lag. Für Abraham war es vielleicht eher ein resigniertes Lachen im Sinne von, was soll das denn jetzt noch? Ich habe doch einen Sohn. Oh Gott, lass es doch gut sein damit. Aber Gott lässt es nicht gut sein damit. Und aus dieser empfundenen Lächerlichkeit, aus Bitterkeit, aus Enttäuschung, aus Schmerz, aus Resignation, macht Gott ein Lachen. Isaak, nächste Folie, Isaak bedeutet, er wird lachen. Für Sarah und für Abraham ist aus Lächerlichkeit ein echtes, ein staunendes und vielleicht sogar ein anbetendes Lachen geworden. Sarah sagt, nächste Folie, Sarah sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet und jeder, der es hört, wird mir zulachen. Glauben, wenn die Hoffnung stirbt? Mir macht diese Geschichte einfach ganz viel Mut, meine Hoffnung nicht sterben zu lassen. Es kann sein, dass innerliche oder äußerliche Dinge in meinem Leben sterben oder erlöschen oder einfach am Ende sind. Und ich weiß auch nicht, ob und wann Gott handelt. Aber ich bete um Frieden für mein Herz in diesen Situationen, in diesen Jahren. Und wenn du weißt, wovon ich rede, bete ich auch gerne für Frieden in deinem Herzen. Und ich weiß, eines Tages wird Gott Tränen abwischen und er wird Freude statt Trauer schenken, ein Lachen. Was können wir von Abraham lernen? Nächste Folie und gleich die übernächste dazu. Wir können, oder an Abraham lerne ich Gott, Abraham ist mit Gott im Dialog. Das ist ein Kennzeichen, das zieht sich durch sein ganzes Leben. Abraham hatte so eine Angewohnheit, die hat mich schon als Kind fasziniert, denn er baute an wichtigen Stellen seiner Wanderung einen Altar. Also wir lesen dann in der Bibel so, er schlug sein Zelt auf, irgendwo zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten oder so, und baute dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und ich lese in dieser Angewohnheit Abrahams, dass er exklusive Orte und exklusive Zeiten schaffte, um sich auf Gott auszurichten, um Gott zu suchen und um den Namen des Herrn anzurufen. Nächste Folie. Und ich glaube, das gab ihm Kraft und das hat seine Hoffnung lebendig gehalten und das hat seinen Glauben ernährt. Und übrigens finden wir diese Gewohnheit, diese Praxis des intensiven Gebetes quer durch die ganze Bibel. Isaak hat es seinem Vater Abraham nachgetan. Jakob hat es seinem Vater Isaak nachgetan und seinem Großvater Abraham. Mose, David, Jesus, die Jünger Jesu, Paulus, die Kirchenväter, alle haben diese Praxis praktiziert und heute lebt sie wieder neu auf als Schwerpunkt des Gebets in der Gebetshausbewegung, in 24-Stunden-Gebet oder im Gebetspilgern. Und ich möchte sehr dazu ermutigen, solche exklusiven Gebetszeiten im eigenen Leben zu etablieren und nach Abrahams Beispiel den Namen des Herrn anzurufen. Was kann ich weiter von Abraham lernen? Nächste Folie. Spannungen aushalten. Abraham musste eine Menge Spannungen in seinem Leben aushalten. Er lebte immer zwischen dem noch nicht, aber dem doch schon ein bisschen. Er war im verheißenen Land angekommen, aber er blieb ein Fremdling. Er hatte einen Sohn, endlich, aber die große Zahl an Nachkommen, die sah er nicht. Und unser Text, nächste Folie, beschreibt diese Tatsache mit den Worten Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Diese alle fasst alle Glaubensvorbilder zusammen, die neben Abraham in den Versen davor und danach auch noch erwähnt werden. Und die hatten alle genau die gleiche Situation, die Verheißung noch nicht erlangt oder eben nur ein kleines bisschen erlangt. Und in den folgenden Versen bis Vers 16 spricht der Text dann weiter davon, dass diese Glaubensvorbilder, Abraham eingeschlossen, auf der Suche nach einem Vaterland waren, auf der Suche nach einer Heimat. Was meint das? Ich glaube, das bedeutet, dass diese Menschen wussten, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Sie wussten, dass sie von diesem Leben hier nicht alles erwarten mussten. Und es war für sie okay, wenn Dinge unvollkommen blieben, wenn Dinge unvollendet blieben. Und Abraham ist dafür für mich sowas wie ein Prototyp. Denn auch in meiner Lebenswirklichkeit und ich denke in unser aller Lebenswirklichkeit müssen wir immer wieder mit solchen Spannungen auskommen. Es gibt erfülltes Leben, ja, es gibt aber auch Unerfülltes. Es gibt Freude, aber auch Leid. Es gibt Gewinn und Verlust. Es gibt daheim, aber auch Fremdsein. Abraham, nächste Folie, Abraham wartete auf eine Stadt, die feste Grundlagen hat. Abraham hatte eine Sicht über sein eigenes Leben hinaus. Und als Christ kenne ich eine feste Grundlage. Und das ist Christus. Jesus hat als Mensch auf dieser Erde gelebt und er hat dieses Leben gelebt mit Spannungen, mit Höhen, mit Tiefen. Und darin ist mir Jesus ein Vorbild und ein Lehrer. Aber Jesus ist noch mehr. Denn Jesus ist gestorben, hat gelebt, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und damit demonstriert Gott in Jesus, dass es ein Leben gibt, weit über dieses irdische Leben hinaus. Und Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Das heißt, Jesus steht mir in diesem Leben zur Seite und ist in diesem Leben meine Hoffnung und er ist das auch über dieses Leben hinaus. Deswegen kann ich mein Leben hoffnungsvoll leben. Schritt für Schritt Und eines Tages werde ich diesen einen Schritt gehen hinaus aus diesem sichtbaren Leben hinein in ein unsichtbares Leben, in eine unsichtbare Wirklichkeit. Und dann wird das Unfertige, das Unerfüllte oder das Schmerzhafte keine Rolle mehr spielen. Und die Nähe zu Gott, die diese Wirklichkeit prägt, wird ein echtes und ein vollkommenes Zuhause sein. Und bis dahin kann ich, wie Abraham, mutig aufbrechen, denn Gott ist mit mir. Ich nehme mir ein Vorbild an Abraham und baue in meinem Alltag Altäre, wo ich den Namen des Herrn anrufe. Oder ich sitze einfach täglich in meinem Wohnzimmer oder in meinem Arbeitszimmer und bete und lese in meiner Bibel. Und in hoffnungslos scheinenden Situationen bleibe ich an Gott dran. Er kann immer die Lage ändern, das Blatt wenden, aus erstorbenem Leben hervorbringen. Ich kann meine eigenen Lebensthemen vertrauensvoll auf meinen Altar legen und ich weiß, Gott geht damit um. Ich kann lernen, loszulassen, und wenn sich das Zerbrechen meiner Träume wie echtes Sterben anfühlt, dann kann ich beten, dass Gott tröstet. Abraham und alle seine Glaubensgenossen erhalten in unserem Text am Ende eine wunderschöne Zusage. Nächste Folie. Da steht: Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott stellt sich zu den Menschen, die ihn suchen, die ihm vertrauen, und auch zu denen, die ihm gerne vertrauen würden, aber noch darum ringen, wirklich vertrauen zu können. Und Glauben sagt: Gott ist treu und Gott ist zuverlässig. Amen.